stand ein paar Mal ein typischer New Yorker Hausmeister vor der Tür mit einem Zigarrenstummel im Mundwinkel und sagte, Baby, you have to leave. Und da habe ich mehrfach auf der Straße gestanden und wusste nicht, wie es weitergeht. Ich wollte immer Schauspieler werden, solange ich denken kann. Ich hatte ein großes Bedürfnis, mich auszudrücken, obwohl ich so schüchtern war. Ich mag seine Emotionalität. Der hat große Angst, aber er ist auch sehr mutig. Und diese, ich sag mal, Doppelgleisigkeit bei Peter mag ich sehr.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher sowie Hörspielsprecher, ganz wichtig, Jens Wawritschek. Moin, moin.
Hallo.
Du bist 1963 in Dänemark geboren und in Hamburg-Altona aufgewachsen. Nach dem Abitur hast du in Hamburg, New York und Wien Schauspiel studiert und bereits als Teenager erste Theaterengagements sowie Rollen als Hörbuchsprecher gehabt. Den meisten Menschen bist du als Peter Shaw bekannt. Seit 1979 schenkst du dem Detektiv der drei Fragezeichen deine Stimme in der gleichnamigen Hörspielserie. Außerdem bist du bekennender Hitchcock-Fan, dem du neben einer eigenen Hörbuchreihe auch ein Buch sowie die Lesereihe Hitch und ich gewidmet hast. Zu deinem Zuhause gehören neben Hamburg heute die Metropolen New York, Berlin und Paris. In der Hansestadt wohnst du in unmittelbarer Nähe zu Alster und der NDR-Zentrale. Neben deinem Wohnsitz in Hamburg hast du auch Wohnung in New York, Berlin und Paris, habe ich gerade vorgelesen. Das ist ja verrückt. Also ich schwärme ja förmlich, wenn ich diese drei Städte lese, vor allen Dingen mein New York-Herz geht auf. Das sind ja sehr, sehr klassische Städte. Wenn man jetzt heute, also wenn du jetzt heute dein heutiges 20-jähriges Ich befragen würdest, dann wäre es wahrscheinlich Kapstadt, Dubai und Singapur, habe ich mir so überlegt. Du bist wahrscheinlich ein klassischer Typ, oder?
Ja, absolut. Und ich bin ja jemand, der total in Filmen aufgewachsen ist und sich auch in Filmen wiederfindet. Und ich glaube, gerade New York und Paris sind Städte, die wir einfach ganz früh durch Filme kennengelernt haben. Und darum war meine Sehnsucht, in diesen Städten zu wohnen, immer ganz groß.
Aber ich sag mal so, ich bin ja auch großer New York-Fan. Das habe ich hier vielleicht schon auch einmal erzählt in diesen Gesprächsreihen. Ich nehme dann immer ein Hotel, weil Airbnb ist mir schon zuwider und ich liebe einfach Hotels. Mhm. Ist es bei dir auch so ein bisschen so ein Sammeltrieb, sozusagen an den schönsten Orten eine Wohnung zu besitzen?
Mit New York war das mehr oder weniger ein Zufall, weil ich mehrmals, als ich da studiert habe, auf der Straße landete, weil ich immer in irgendwelchen Sublets gewohnt habe, also als Untermieter einer Wohnung. Und die Miete, die ich bezahlt habe, wurde nicht weitergeleitet. Und es stand ein paar Mal ein typischer New Yorker Hausmeister vor der Tür mit einem Zigarrenstummel im Mundwinkel und sagte, Baby, you have to leave. Und da habe ich mehrfach auf der Straße gestanden und wusste nicht, wie es weitergeht. Und habe, das erinnere ich noch sehr genau, in der 44. Straße mich mitten auf die Straße gestellt und gesagt, hier wird mir mal eine Wohnung gehören, aus der man mich nicht rauskicken kann. Und dann hat es sich ergeben, dass eine Freundin aus New York sagte, du Jens, in dem Haus, in dem meine Mutter wohnt, 41. Straße, werden gerade Wohnungen verlost. Etwas, was es hier, glaube ich, noch nie gegeben hat.
Nein.
Du kannst da einfach hingehen und sagen, ja, ich biete für diese Einzimmerwohnung, also die Wohnung, die ich habe, ist ganz, ganz klein. Du kannst sagen, ich biete so und so viel Geld. Es gibt da sicher einen Mindestbetrag. Und wenn sie den akzeptieren, dann bist du der Besitzer dieser Wohnung. Und das hat funktioniert.
Wann war das?
1990.
Dann kann man ja fast davon ausgehen, dass du allein durch die New Yorker Wohnung Millionär bist, sozusagen.
Leider nicht. Ich habe das neulich mal recherchiert.
Ja.
Dieses Ensemble von Häusern, das heißt Tudor City, das ist im alten Mock-Tudor-Stil gebaut, ist immer noch sehr günstig. Selbst wenn du heute da eine Wohnung kaufst, also damals war es wirklich Apfel und ein Ei. Aber nee, natürlich würde ich ein bisschen was dran verdient haben inzwischen, aber ich will die Wohnung gar nicht verkaufen und zweitens ist es leider nicht so angestiegen, wie es sich die meisten Menschen erhoffen.
Ja, aber du machst das ja aus anderen Gründen. Du hast dir die ja nicht geholt aus Spekulationsgründen.
Nein.
Wie kamst du denn zu der Pariser Wohnung? Hast du auf dem Champs-Élysées gestanden und hast gesagt, hier will ich wohnen? Und auch drei Straßen weiter? Hast du dann was bekommen?
Also Paris hatte ich so komplett aus den Augen verloren und ich war da mal zu einem 65. Geburtstag eines Freundes mit ihm und dachte, wieso war ich so lange nicht in Paris? Ich war da, glaube ich, zuletzt auf der Schauspielschule, als ich in Hamburg war mit einer Kommilitonin. Und da kann man ja mit dem Zug hinfahren. Ich bin ja ein Nicht-Autofahrer, ich habe nicht mal einen Führerschein. Und für mich ist es immer wichtig, dass ich irgendwo in einer Stadt bin, wo ich alles zu Fuß machen kann. Ich bin heute auch hierher zu Fuß gegangen und dachte, Paris ist einfach wunderschön. Es ist architektonisch eine so wunderschöne Stadt und hat ein ganz eigenes Licht. Dann habe ich gedacht, du könntest auch mal ein bisschen an deinem Französisch arbeiten. Und so kam das dann. Ich bin eigentlich nicht so wahnsinnig spontan, aber in der Beziehung bin ich spontan. Dann gehe ich einfach irgendwo rein
und kaufst eine Wohnung.
Naja, in dem Fall war das nicht ganz so einfach. Ja. Aber nee, also Paris ist mein zweites Zuhause jetzt geworden.
Ja, und in New York dann das dritte und Berlin das vierte? Oder wie ordnest du das ein? Und vor allen Dingen,
Hamburg ist Nummer eins.
Ja.
Trotzdem.
Und dann Paris.
Ja.
Und dann?
Dann würde ich sagen, also vom Gefühl her New York, aber da bin ich viel zu selten.
Wie teilst du das auf? Also hast du so Jahreszeitenrituale? Nein, nee. Aber ist New York nur im Herbst und Frühling? Weil ich glaube im Hochsommer,
ich mag New York auch im Hochsommer, weil ja. Da alles so ein anderes Tempo bekommt. Und dann legst du dich einfach in Central Park.
Sie werden langsamer, die New Yorker.
Genau.
Kann man sich kaum ausmalen.
Ja, und du hast natürlich diese Extreme. Wenn du ins Theater gehst, bist du plötzlich in einer Eishöhle. Das ist ja auch ein bisschen...
Aber wie planst du dein Jahr?
Gar nicht.
Gar nicht?
Nein.
Okay, also du kriegst dann so ein New York-Gefühl und zack, ab zum Flughafen.
Ja, wenn es geht. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt im höheren Alter ein bisschen mehr Freiräume zu schaffen. Ich bin irgendwie noch zu sehr im Arbeitsmodus. Was heißt zu sehr? Das ist eigentlich ein Privileg. Aber nach Paris kann man halt mal auch übers Wochenende fahren. Da kann man sich auch in den Nachtzug setzen. Mhm. Berlin ist eine Stadt, die mir nicht so richtig ans Herz wächst. Da arbeite ich eben ab und zu.
Und bist du da auch eher im klassischen Teil, also Charlottenburg
oder
im wilden Prenzlberg?
Nee, ich bin da eher im klassischen Charlottenburg, Wilmersdorf so.
Ja.
Ja.
Aber dieses Gespräch heißt ja Hamburg-Gespräch und nicht Weltgespräch. Deswegen kommen wir mal von den anderen Orten weg und wir kommen zu deinen Hamburg-Lieblingen.
Ja.
Das ist unsere Schnellfragerunde. Mir reicht also immer nur so ein Satz als Antwort. Welches ist dein Lieblingspark in Hamburg?
Planten und Blumen.
Welches ist dein Lieblingsmusiker aus Hamburg oder Musikerin?
Alle Musiker und Musikerinnen, mit denen ich in Hamburg arbeite.
Das sind wahrscheinlich 500 Leute.
Das sind vier.
Ja.
Die könnte ich auch nennen. Jan-Peter Pflug, dann ist es Vincent Dombrowski, Saxophonist, Jan-Peter Pflug, Theremin, Natascha Böttcher, Akkordeon und Mareike Eidemüller am Percussion-Set.
So, gut, dann haben wir jetzt mal ein paar genannt.
Ja.
Welches ist deine Lieblingskonzert-Location in Hamburg?
Leishalle, früher Musikhalle.
Ja. Und welches ist dein Lieblingscafé in Hamburg?
Das Café Funkeck.
Welches ist dein Lieblingskino in Hamburg?
Da muss ich drei nennen. Metropolis, Abaton und Zeise Kino.
Naja, immerhin nennst du nicht fünf, wie bei Lieblingsmusikern, bist bei drei geblieben.
Ja.
Das Café Funkeck,
das
hast du so rausgeschossen.
Ja.
Das ist ja ein ganz besonderes Café. Wer es nicht kennt, weil er möglicherweise in Barmbek oder in Othmarschen gerade zuhört, es ist tatsächlich schräg gegenüber vom NDR, also mutmaßlich auch bei dir um die Ecke. Und das ist eines der Cafés, wo ältere Damen auch noch einen Hut aufhaben beim Kuchenessen. Es gibt dort einen fantastischen Toast Hawaii. Und das Schlimme ist, das Café Funkeck ist von der Existenz bedroht. Und als meine Lieblingskneipe irgendwann mal von der Existenz bedroht war, habe ich überlegt, jetzt vielleicht, wenn du jetzt Geld hättest, würdest du den Laden übernehmen. Kommen dir manchmal auch solche Fälle? Ich meine, so locker, wie du Wohnungen kaufst in Großstädten.
Nee, ich habe sie ein bisschen unterstützt.
Ja?
Ja,
wie denn?
Also
bist du jeden Tag hingegangen und hast Toast dabei gegessen?
Ja, und die haben auch eine Spendenaktion gemacht.
Ah, okay.
Ja, ja. Mhm. Also, und ich glaube, die Gefahr ist ein bisschen gebannt.
Okay, das ist gut. Ja. Aber was ist denn deine Spezialität? Ich will dich ja gar nicht auf Toast Hawaii reduzieren, nur weil ich das ich letzte Mal immer, dort Toast Hawaii gegessen
nein,
habe.
Nein, also Toast Hawaii habe ich tatsächlich, glaube ich, da noch nie gegessen. Den habe ich zuletzt bei meiner Mutter oder ja irgendwie beim Fernsehabend gegessen. Speckpfannkuchen, ganz klar.
Okay.
Speckpfannkuchen, den kann ich sehr empfehlen im Café Funkeck. Und ich mag das Café Funkeck, weil es wirklich aus der Zeit gefallen ist und weil es sich seit 1900, ich sag mal 75, als ich das erste Hörspiel gemacht habe beim NDR, wo man als Kind dort eingesammelt wurde, nicht verändert hat.
Mhm.
Mehr oder weniger. Also von meinem Gefühl ist es genauso wie vor.
Ja, deswegen. Ja. Toll. Keine Veränderung. Das mögen wir offensichtlich.
Zumindest mag ich bestimmte Werte,
ja.
Warum never change a winning team, so, weißt du?
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Du bist in Dänemark geboren, aufgewachsen in Hamburg-Altona. Mhm. War ja auch mal dänisch irgendwie. Spürst du dänisches Blut oder Sauerstoff in deinen Adern?
Ja, ich habe absolut eine Affinität zu Dänemark. Ich mag Dänemark. Es ist merkwürdig, sobald man die dänische Grenze überschreitet, hat man ja das Gefühl, das setzt eine Art von Entspannung ein, weil die Dänen anders drauf sind. Die Dänen sind halt irgendwie die Dänen, ne? Die sprechen schon mal ein bisschen anders und das ist irgendwie angenehm.
Kannst du dänisch sprechen?
Nein, der kann ja bar nicht. Land Norsk. Ich habe mal Norwegisch gelernt für ein Jahr, weil eine meiner Schwestern seit 45 Jahren in Norwegen lebt.
Okay.
Ich habe ältere Schwestern und die ist
Diese Immobilienkette weiterzuspinnen, in Kopenhagen hast du keine Wohnung, oder doch?
Nein. Aber ich könnte mir vorstellen.
Jetzt habe ich dich auf eine Idee gebracht.
Ich könnte mir vorstellen, vielleicht, ich habe mich mal erkundigt, wie das wäre, wenn ich als Deutscher.
Ah, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
Nein, aber da ich auf dänischem Grund geboren wurde, könnte ich nach 6-monatigem Aufenthalt die dänische Staatsbürgerschaft erwerben, wenn ich dann den Sprachtest bestehe.
Mhm.
Ich finde, das ist auf jeden Fall in Kopenhagen eine wunderbare Stadt.
Ja.
Wunderbare Stadt. Und ich hatte da einen sehr, sehr guten Freund. Und es war immer so, als ob man in so eine heile Welt kommt.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, da irgendwann auch mal zu leben. Ja, klar.
Wie sehr war denn Altona eine heile Welt in deiner Kindheit? Gibt's da so noch Erinnerungen, wo du sagst, okay, das ist jetzt echt anders als heute?
Das war total anders, glaube ich. Zumindest in der Straße, in der wir gewohnt haben, in der Suttner Straße. Bin da neulich dran vorbeigegangen. Da sind jetzt also Neubauten, die wahrscheinlich auch nicht mehr neu sind. Aber das war, als ich da mit meiner Familie gewohnt habe, war da vor diesem Haus oder vor dieser Häuserreihe, war da einfach nur ein Park für Kinder. Mhm. Und das war für mich eine sehr heile Gegend. Und natürlich viel weniger, ich sag mal, bunt als heute. Das war ja eher, keine Ahnung, also das war ein relativ konservativer Stadtteil.
Wann hast du gemerkt, dass Hamburg größer ist als Altona? Also, dass es andere Stadtteile gibt, das gibt's ja hier so ein bisschen, ja. So auch diese Stadtteilordnung. Einige wollen nicht rechts der Alster, ja, oder ja, links der Alster und so weiter.
Als ich 6 war, sind wir nach Eimsbüttel gezogen, in die Gneisenaustraße. Da habe ich schon mal gemerkt, dass es was völlig anderes ist. Da bin ich aber auch zur Schule gekommen. Insofern, da fängt ja ein völlig neuer Lebensabschnitt an. Dann haben wir ein Jahr auf dem Land gewohnt, was eher für die ganze Familie kein Segen war. Und wir waren froh, als wir wieder in Hamburg lebten.
Warum war das Leben auf dem Land so schwierig?
Weil es extrem, die Schule war sehr viel strenger. Ich hatte eine unglaublich tolle Klassenlehrerin in den ersten 4 Jahren. Ich bin dann wieder in die alte Klasse zurückgekommen, mit der ich immer noch befreundet bin. Das ist meine, wenn man so will, älteste Freundin. Die war damals.
Deine Grundschullehrerin?
Ja. Das ist eigentlich meine beste Freundin.
Ja, die hat ja dann auch ein entsprechendes Alter schon. Ne? Ja, die muss ja wahrscheinlich 10, 15, 20 Jahre älter gewesen sein
ja,
als du.
Ja, die war sehr jung. Die ist jetzt Anfang 80. Und das ist quasi der Mensch, der mich neben meinen Schwestern, meine Eltern leben ja nicht mehr, am längsten kennt. Und sehr viele Entwicklungsschritte miterlebt hat und vor allen Dingen auch sehr viel mir geholfen hat, finde ich. Sie ist mit mir ins Museum gegangen. Sie hat mir bestimmte Bücher zu lesen gegeben. Sie hat mir bestimmte Musiken zu hören gegeben. Die Ulrike die ist ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Und insofern hat sich das mit dem Wechsel nach Eimsbüttel hat sich mein komplettes Leben verändert. Und dann später, ich bin dann ja relativ schnell nach dem Abitur nach New York gegangen und später habe ich auch nochmal 3 Jahre in London gewohnt. Und dadurch habe ich auch zum Beispiel große Lücken, was Hamburg angeht, was Hamburger Kultur angeht oder was Musiker angeht. Das habe ich alles nicht mitbekommen, auch was im Fernsehen populär war. Das habe ich manchmal, jetzt merke ich, dass ich so richtige Lücken habe, wenn irgendwie Menschen meiner Generation sich über Fernsehserien unterhalten, die sie gesehen haben. Das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Und als ich wieder nach Hamburg gezogen bin, wohnte ich lange und sehr gerne im Grindelviertel.
Ja.
Und dann habe ich ein Jahr auf der, finde ich, falschen Alsterseite gewohnt. Und zwar in der Sirichstraße. Mhm. Das ist auch schön.
Oder so ein Durcheinander da mit dem Hin- und Herverkehr.
Ja, ich als Nicht-Autofahrer, mir war das egal.
Aber beim Straße überqueren kann es gefährlich werden.
Stimmt, musst du in die richtige Richtung gucken. Nein, ich finde, das ist auch eine schöne Gegend. Aber ich wohne sehr gern auf der anderen Seite.
Mhm. Und als Jugendlicher dann, bietet ja so eine Großstadt doch ein bisschen mehr als dieses eine Jahr auf dem Land von dir. Wo hast du so Verlockungen der Großstadt erlebt? Also heute würde man sagen Cornern, wo hast du rumgehangen mit anderen Jugendlichen? Bist du zu Rockkonzerten gegangen oder?
Ich bin ja völlig langweilig in der Beziehung. Mir war wichtig, dass ich schnell auf die Schauspielschule gehe. Ich war nicht so ein Rockkonzertgeher und ich bin ins Theater gegangen mit meiner besten Freundin.
Ja.
Und für mich war ganz klar und ehrlich gesagt, ich meine, das ist jetzt, mein Leben kam auch durcheinander, weil mein Vater gestorben ist ganz plötzlich, als ich 18 war. Mhm. Und insofern, diese Art von Jugend hatte ich nicht. Ich bin sehr früh mit so einem Bewusstsein durchs Leben gegangen. Das, wofür ich brenne, ist tatsächlich mehr oder weniger auch mein Beruf. Mhm. Und klar war ich auf Feiern oder sowas, aber nicht irgendwie, erstens mag ich die Musik nicht, ich mag keine laute Musik. Ich hatte schon immer so einen extrem altmodischen Musikgeschmack. Ja, aber so ist es. Und darum war es sehr gut, als ich nach New York ging, weil in New York habe ich mit einem Jazzmusiker zusammengelebt, der nur American Standards gespielt hat. Und da fühlte ich mich auch mit meinem Retro-Geschmack nicht so wie so ein Alien.
Ja.
Das war sehr viel breiter aufgestellt. Der eine mag das, der andere mag das. Aber du bist nicht, weil du einer gewissen Altersgruppe angehörst, nicht immer zwangsläufig derjenige, der das Gleiche gut finden muss. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal Gardinen gekauft in Hamburg. Das fand ich sehr lustig. In meiner ersten Wohnung, die war in Eimsbüttel im Stellinger Weg. Und als ich in dieses Gardinengeschäft ging, im Stellinger Weg, sagte die Frau, ja, also in ihrem Alter, das wird gern genommen. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe gesagt, ja, aber das will ich nicht. Also das möchte ich gar nicht. Das war eher so, dann sind sie, glaube ich, irgendwie ein bedenkliches Individuum. Ich glaube, das hat sich komplett geändert. Es war sehr viel, auch an der Schauspielschule war es sehr viel einengender. Darum war New York super.
Ja,
New York,
aber
gerade in den 80er Jahren war es
nicht. Gib mir mal so ein Gefühl dafür, was war denn so klassische Hamburger Kultur, mit der du in Berührung gekommen bist, die dich ja offensichtlich ja auch irgendwann da so reingezogen hat. Also war das, ich weiß gar nicht, gab es damals schon Kindertheater oder so?
Weißt du, du musst dir das ja so vorstellen. Ich habe mit 11 angefangen, Hörspiele zu machen beim Norddeutschen Rundfunk. Und dadurch hatte ich schon Kontakt mit vielen Schauspielern und Schauspielerinnen und habe auch sehr früh angefangen, Theater zu spielen. Und insofern brauchte ich keinen Umweg über Kindertheater. Ich bin dann...
Aber mit 11 hat deine Mutter gesagt, Junge, sprich mal ins Mikro.
Nein,
das war ja eine ganz andere Zeit.
Total. Da,
also ich wusste in den 70er Jahren nicht, wie ich in diesen Fernseher reinkomme oder wie ich auf die Platte komme sozusagen.
Nein, das war ein Schicksal.
Aber was war es da?
Es war eine Fügung. Also in der 5. Klasse hat unser Deutschlehrer gesagt, heute Nachmittag können diejenigen, die Lust haben, beim Norddeutschen Rundfunk vorsprechen für den Aufsatzfunk. Und ich bin dahin gegangen, ohne dass es meine Eltern überhaupt wussten. Und weder mein Vater noch meine Mutter haben jemals ein Studio von innen gesehen oder jemals eine Garderobe. Doch ich habe die, glaube ich, einmal meine Mutter, als ich irgendwo Theater gespielt habe, habe ich gesagt, komm mal mit. Aber die waren viel
aber
zu...
Aber wusstest du denn, was das ist? Also als der Lehrer das sagte,
ja,
hätte es am Ende auch die Mikroskopier-AG sein können und du wärst heute ein berühmter Wissenschaftler vielleicht?
Nein, ich wollte immer Schauspieler werden, solange ich denken kann. Ich hatte ein großes Bedürfnis, mich auszudrücken, obwohl ich so schüchtern war. Und natürlich hatte ich so Hörspiel Schallplatten, Märchenschallplatten. Und wusste natürlich, okay.
Aber die drei Fragezeichen gab es ja nun noch nicht.
Nein.
Was war's denn? Was hast du denn damals gehört?
Na, Märchenschallplatten.
Ja.
Kleine Seejungfrau, das kalte Herz, Däumelinchen, der kleine Muck,
ja,
sowas.
Mhm.
Die Krimis haben mich eigentlich nicht so interessiert. Also
ja,
insofern, ich war so ein richtiges Märchenkind. Und ja, so kam das, dass ich wusste, das ist irgendwie eine Chance. Ich bin
ja
da hingegangen, ich wundere mich heute noch, dass ich da hingegangen bin.
Ja.
Aber ich wurde dann genommen, trotz meines Hamburger
Dialekts. Dann fragt man
Dialekt
ja auch nicht mehr länger, ne? Also dann macht man das. Und das war dann immer wieder der Antrieb. Ganz häufig ist es ja so, es gibt ja auch einen ganz tollen Film darüber, Kleine Haie, wenn man diesen Drang hat, Schauspieler zu werden oder Schauspielerin, dass viele an der Schauspielschule scheitern, weil sie nicht aufgenommen werden können. Ich weiß nicht, ob du den Film mit Jürgen Vogel und Kai Wiesinger und so weiter kennst. Mhm. Ist das für dich auch eine ganz einfache Sache gewesen?
Nein.
Du bist nach New York gegangen und zack.
Nee. Nein. Ich bin auch erstmal nicht genommen worden. Also nicht in New York, da war es anders. Ich bin erst in Wien, bin ich erstmal nicht genommen worden. Dann bin ich, um die Zeit zu überbrücken, auf eine halbstaatliche Schule hier in Hamburg gegangen. Dann habe ich wieder in Wien vorgesprochen, dann wurde ich genommen. Dann hat es mir in Wien nicht gefallen, weil ich das schwierig fand. Und dann habe ich zufällig mehr oder weniger für, ich weiß nicht, das waren irgendwie für 300 Mark einen fünftägigen Aufenthalt in New York gebucht mit einer Klassenkameradin. Und da waren wir und da sind wir an dieser Strassberg-Schule vorbeigegangen.
Mhm.
Und das war wieder so ein Moment, wo ich heute gar nicht weiß, wie das gekommen ist. Ich bin da reingegangen und habe gefragt, kann man hier vorsprechen?
Mhm.
Und dann haben die sich sehr lange mit mir überhaupt unterhalten. Und haben gesagt, wer sind Sie denn? Was wollen Sie hier? Woher kommen Sie? Und da war ich ja schon auf einer Schauspielschule in Europa.
Mhm.
Und dann haben die gesagt, okay, wir geben Ihnen hier einen Text in die Hand. Und nachdem ich dann mit einem Lehrer da gearbeitet habe, Sie können hier anfangen.
Trotz auch der Sprachbarriere, ja, muss man ja auch immer noch mal sagen. Man geht da ja nicht als Jugendlicher hin und sagt Hallöchen,
nee, klar,
weil da gibt's ja etliche Talente. Aber Strasberg hat dich dann genommen.
Ja, und das ist erstaunlich, weil das war ja damals sehr viel schwieriger. Es gab kein Internet, es gab kein Handy.
Ja.
Also das heißt, du musstest alles per Post machen. Und du wusstest auch, ich wusste nicht ein Jahr später, ich habe gesagt, ich habe das Geld gar nicht, weil die Schule kostete was. Für amerikanische Verhältnisse war es sehr günstig, $1,000 im Jahr. Mhm. Aber ich hatte das Geld nicht und habe gesagt, ich muss das erstmal zusammenkratzen. Ja, dann komm mal wieder, wenn du das Geld hast. Und dann kam ich nach einem Jahr wieder und wusste weder, wo ich wohnen würde, noch, ich bekam eine Halbwaisenrente, weil mein Vater gestorben war für die Ausbildung. Die musste dann irgendwie reichen, um irgendwie was, zumindest einen Schlafplatz zu haben. Der war dann auch dementsprechend.
Hat dir damals das Honorar der drei Fragezeichen schon so ein bisschen im Grunde dann die Schauspielschule bezahlt? Oder war das, oder hat man da eher nur eine Capri-Sonne und eine Fanta still bekommen?
Naja, ein bisschen mehr, aber nein. Das war überschaubar, würde ich sagen. Das, und außerdem die drei Fragezeichen damals waren in der Produktions, also die Taktung der Aufnahmen war sehr viel geringer. Ich weiß, dass ich einmal im Jahr nach Hamburg musste für die Aufnahmen. Also da haben wir einmal im Jahr was aufgenommen.
Ja, und jetzt viermal im Jahr, ne, oder?
Ja, ungefähr, ja.
Wir kommen mal zu den Fragen der anderen Leute. Wir haben ja auch wieder Leute befragt, ob sie eine Frage an dich haben. Und tatsächlich ist hier schon die erste.
Hallo, mein Name ist Melanie Leonhardt. Ich bin Wirtschaftssenatorin in Hamburg und ich würde sehr gerne wissen, da Sie schon so viele Jahre den Peter Schorsch sprechen, welche Charaktereigenschaften von Peter schätzen Sie am meisten? Vielen Dank.
Melanie Leonhardt, großer Drei-Fragezeichen-Fan.
Na, ich mag seine Emotionalität. Der hat große Angst, aber er ist auch sehr mutig. Und diese, ich sag mal, Doppelgleisigkeit bei Peter mag ich sehr. Mhm. Das ist auch etwas, was mich als Schauspieler, sage ich mal, immer noch so bei der Stange hält, weil da kann man sich natürlich reinschmeißen.
Ja. So, reinschmeißen tut sich ein anderer Herr auch. Achtung.
Moin, ich bin Elden und ich arbeite fürs Fernsehen. Und deswegen würde mich natürlich sehr, sehr interessieren, was ist denn deine Lieblings-TV-Sendung und warum?
Der Elden.
Meine Lieblings-TV-Sendung.
Wer weiß denn sowas, ist es offensichtlich nicht.
Sesamstraße.
Ja.
Also sowas.
Da können wir uns doch alle drauf einigen.
Ja.
Wäre das auch so ein Kindheitstraum, da mal mitzumachen in irgendeiner Form? Ich meine, das wird ja hier in Hamburg gemacht, der deutsche Teil.
Ich habe mal bei der Sesamstraße mitgemacht.
Das war ja klar.
Das war ja klar, ne? Nee, ich glaube, nein, muss nicht unbedingt sein. Ich habe neulich bei den Erdmännchen mitgemacht. Mhm. Und das war sehr lustig, weil mit Puppenspielen ist natürlich eine Herausforderung.
Ja. Jetzt bist du viel in der Welt unterwegs letztendlich. Würdest du dich trotzdem als richtigen Hanseaten bezeichnen? Also nicht nur durch die Tatsache, dass du gerne ins Funkeck gehst.
Ich glaube, ja.
Und was ist es so? Was macht ein Hanseaten in deinem Blick so aus?
Na, ich glaube, also so, ich kann das ja nur so beurteilen, wie ich gespiegelt werde von anderen und die sagen, ach, du bist immer so souverän, du bist so ruhig, du bist so ausgeglichen. Das ist ja nicht unbedingt immer die innere Wahrnehmung, aber ich glaube, das ist, was man auch unter hanseatisch so versteht, eine gewisse Unaufgeregtheit vielleicht und auch eine gewisse Großzügigkeit, so andere so zu lassen, wie sie sind.
Mhm.
Wenig aggressiv.
Mhm.
Das finde ich eigentlich ganz, ganz angenehm in Hamburg.
Man sagt ja Hanseaten nach, sie können gut mit Geld umgehen, also zumindest die Kaufleute.
Ah.
Jetzt ist der Schauspieljob ja schon etwas, was quasi wie eine Achterbahn rauf und runter gehen kann. Der jetzige Jens guckt zurück und sagt, ist alles glatt gegangen.
Mhm.
Würde ich jetzt mal behaupten, gab es trotzdem Momente, wo du sagst, okay, ich wollte zwar gerne Schauspieler werden, aber vielleicht reicht's doch nicht, auch finanziell nicht. Und kennst du das Leben wie viele andere, dass man Kellnern gehen muss oder irgendwelche anderen Dinge tun?
Also ich habe das nicht in Hamburg so erlebt. Vielleicht als ich aus New York wieder kam, weil da war ich so traumatisiert, erstmal aus der einen Energie wieder in die andere zu kommen, dass ich erstmal gar nichts machen konnte. Und damals war aber der absolute Synchronboom. Und man brauchte Sprecher und auch Autoren. Ich habe dann auch angefangen, Synchronbücher zu schreiben. Das war insofern ein Segen, weil Kollegen sich an mich erinnerten und sagten, naja, jetzt du bist ja jetzt wieder hier, dann komm doch. Ja. Und dann habe ich beim Synchron Friedrich Schütter kennengelernt, damals Intendant am Ernst-Deutsch-Theater, der dann sagte, hätten Sie nicht Lust, bei mir zu spielen. Und so kam das. Insofern, ich glaube, dadurch, dass ich immer darauf geachtet habe, möglichst vielseitig mich aufzustellen, nicht aus Kalkül, sondern weil mich tatsächlich mehrere Dinge interessieren und ich immer dachte, nur synchron oder nur sprechen, das kann es nicht sein. Eigentlich will ich ja auch spielen, ganz körperlich, hatte ich immer Glück, weil wenn irgendeine eine Schiene gerade sehr dünn wurde, hat sich was anderes aufgetan. So war das tatsächlich. Also insofern, wenn ich jetzt nur von Synchron hätte leben müssen oder nur von Theater, dann wäre das schon auch zwischendurch haarig geworden.
Jetzt ist es so, dass du im Grunde ja seit über 40 Jahren schon die drei Fragezeichen machst. Ihr nehmt immer am gleichen Ort auf. Das ist quasi auch in der Nähe des NDR. Mhm. Du hast es also eigentlich doch sehr bequem.
Mhm.
Mit welchem Gefühl gehst du da in das Studio rein? Also ich hatte das Glück, auch schon mal bei Heike Dine Körting zu sein und ich finde es einfach großartig, diese Villa und so weiter. Also da werden Gefühle geweckt. Für dich ist es Arbeit, das ist wie ins Büro gehen sozusagen. Zwar nur viermal im Jahr, aber dann ja auch ein paar Tage. Mit welchen Gefühlen gehst du da immer noch hin? Ist es das, also natürlich hat man wahrscheinlich nicht mehr dieses Erfrischende wie ganz am Anfang. Also, aber was begleitet dich dahin?
Naja, also es ist ja wie Familie. Und Frau Körting ist ja eine absolut erstaunliche Person, die komplett ohne Dünkel ist und sehr, sehr jung ist, also in ihrem Wesen. Und insofern gibt es da in dem Moment, wo man diese Schwelle überschreitet, immer einen Energieschub, egal wie man drauf ist, ob man Lust hat oder nicht Lust hat. Das ist immer eine sehr hohe Energie. Und da sich ja Olli, Andreas und ich auch nur selten sehen, ist das auch immer schön, weil man sich auch erstmal updatet, was ist denn da in deinem Leben gerade passiert. Und insofern ist das eine sehr entspannte Atmosphäre und auch irgendwie ein bisschen verrückt. Es ist ein bisschen verrückt, weil man ja in dieser Zeitkapsel bleibt. Mhm. Und ich das Gefühl habe, dass da denke ich auch manchmal, ist das eigentlich gut, ist das eigentlich weniger gut, irgendwie kein Gefühl für sein eigentliches Alter hat. In der Kombination, wir sitzen seit 100 Millionen Jahren am selben Tisch mit derselben Sitzordnung. Frau Körting sitzt hinter der Scheibe, Frau Körting klingt wie immer, Frau Körting sieht immer noch so aus wie vor 45 Jahren. Und das ist irgendwie, als ob die Zeit stillgestanden ist. Und das ist schon was sehr Besonderes.
Der wahnsinnige Erfolg der Tonträger, die dann irgendwann auch als digitale Form ja in die, ich hätte jetzt fast gesagt, in die Kinderstuben, aber es sind ja doch sehr viele Erwachsenenschlafzimmer, wo das läuft, wurde dann noch getoppt von wahnsinnig erfolgreichen Tourneen, die euch in die Elbphilharmonie hier in Hamburg, aber auch in die Barclays Arena, wie sie momentan heißt, geführt hat. Und trotzdem frage ich mich als wirklich großer Fan von euch, warum macht ihr das nur so häufig, wie die Beginner vielleicht ein Album machen, also nur alle 8 bis 10 Jahre? Warum macht ihr nicht häufiger eine Tour?
Na, das müsste jeder für sich beantworten. Ich kann nur sagen, ich wüsste gar nicht, wann ich meine anderen Herzensprojekte sonst machen könnte. So eine Tour macht man ja nicht mal eben, sondern die braucht unglaublich viel Vorbereitung mit allem Pipapo. Ich persönlich denke auch, man muss aufpassen, dass man nicht, ich wüsste nicht, wie man es toppen soll. Es müsste, wenn überhaupt, eine neue Idee sein, finde ich. Aber also ich bin froh, dass ich erstmal meine eigenen Dinge so auf den Weg gebracht habe. Und mit denen bin ich weiß nicht, habe ich 70 Vorstellungen im Jahr. Das reicht mir. Und dann spiele ich noch Theater nebenbei. Ich persönlich wüsste gar nicht, wann ich es machen sollte.
Kommen wir mal zu den anderen Herzensprojekten. Alfred Hitchcock.
Ja.
Ist ja auch wieder eine sehr klassische Figur, ist, glaube ich, sowohl jung als auch alt bekannt, mir wahrscheinlich ein bisschen mehr als meinen Kolleginnen und Kollegen, aber worauf wir uns ja einigen können, ist, dass er im Grunde der große Meister nicht nur durch Psycho, sondern auch durch viele andere Filme einfach der Meister der Spannung ist, der das durch das Einsetzen von Musik oder auch Ausbleiben von Musik, durch Handlungen wie Blicke, der hat ja alles irgendwie definiert für viele weitere, die später gefolgt sind. Mhm. Was macht für dich diese Liebe zu seinem Werk aus?
Also was mich fasziniert ist, dass je öfter ich einen Film von Hitchcock sehe, und ich habe die inzwischen natürlich 100-fach gesehen, desto mehr entdecke ich. Das ist, als ob ich eine Zwiebel schäle. Als ob ich eine Haut nach der anderen abziehe und immer mehr das Gefühl habe, ich komme an den Kern, aber ich komme da doch nie an den Kern. Und das finde ich unglaublich faszinierend. Der hat eine ganz eigene Bildsprache, die ist irgendwie ikonisch, die ist klassisch. Das sind Bilder, die man nicht vergisst. Das Klettergerüst in die Vögel, die Dusche in Psycho, den Glockenturm in Vertigo. Da gibt es ja unendlich viele Sachen, die wirklich Filmgeschichte geschrieben haben. Und die spannende Handlung, die ist inzwischen für mich eigentlich nebensächlich geworden. Es ist eher so interessant zu sehen, was wird da sonst noch so verhandelt? Wie verhält sich das Ehepaar zueinander in einem Film wie bei Anruf Mord? Man wird, wenn man den Film das erste Mal gesehen hat, sagen, Grace Kelly, die Ehefrau, die ermordet werden soll, ist das Opfer und Ray Milland, der den Ehemann spielt, ist der Täter. Ja, aber wenn man genau hinschaut, ist sie eine wahnsinnige Lügnerin und der Mann ist betrogen. Also jeder hat, und das finde ich auch toll bei Hitchcock, hat, wenn man so will, Dreck am Stecken. Es gibt keine eindeutigen Bad Guys und Good Girls oder umgekehrt. Das ist vielschichtig. Und darum ist dieses Werk, finde ich, so faszinierend. Und ansonsten hätte ich auch niemals, ich sage mal, diesen Berg bestiegen, ein Buch zu schreiben. Das ist natürlich eine große Aufgabe. Ich hatte einen Podcast, tatsächlich war bei einem Podcast zu Gast beim SWR, wo verschiedene Morde besprochen wurden. Eigentlich reelle Morde, aber in dieser Sendung, in der ich war, ging es um Morde im Film. Und deswegen war ich auch Gast und sprach über 4 Morde in Hitchcock-Filmen. Und diesen Podcast hat ein Literaturagent aus Berlin gehört und kontaktierte mich und fragte, ob ich nicht Lust hätte, mein Feuer, wie er es nannte, in Schriftform festzuhalten. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen, habe gesagt, ja, aber ich kann nur, also ich hätte grundsätzlich Interesse, aber ich kann das nur aus einer ganz subjektiven Sicht schreiben. Ich bin kein Filmwissenschaftler, ich bin kein Filmhistoriker und über Hitchcock gibt es tausende von Büchern und Analysen. Und ich habe auch kein Interesse, über den Mann zu schreiben, aber ich hätte Interesse, darüber zu schreiben, was die Filme in mir auslösen und wo ich sie teilweise gesehen habe. Sie haben ein bisschen sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Ich habe in Hamburg den ersten Hitchcock-Film im Kino gesehen. Das war Psycho im Abaton-Kino in einem kleinen Raum im oberen Kino. Ich war gerade neulich wieder im oberen Kino im Abaton. Der ist viel, viel größer inzwischen. Also das war damals ein anderes Kino. Und die Vögel habe ich im Magazinkino gesehen und insofern verbinde ich Hamburg auch mit Hitchcock. Und dann, als ich in London lebte, habe ich das erste Mal Vertigo gesehen, da war dann Kim Novak auch in der Vorstellung. Hitchcocks Filme haben eine große Bedeutung für mich und das war ein bisschen diese Arbeit an dem Buch, fast wie so ein Aufarbeiten von meiner eigenen Biografie.
Gibt es Figuren, Regisseure, wie auch immer, die Hitchcock das Wasser reichen können? Gibt es eine Rangliste? Gibt es noch jemanden auf Platz 2 und 3 oder kommt da erstmal lange nichts und dann geht es erst auf 10 und 11 weiter?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich würde denken, es gibt ja in jedem Genre unglaublich. Billy Wilder war ein genialer Regisseur, Buñuel, Truffaut, auch Polanski, dann natürlich auch heute Almodovar oder ist ja jetzt auch schon ein älterer Herr. Es gibt aber viele Regisseure, die großartige Arbeit geleistet haben. Ich finde nur, entschuldige, diese Strecke, die Hitchcock hingelegt hat, von 1925, seinen ersten Film, bis 1976, also 50 Jahre auf einem so hohen Niveau Filme abzuliefern und sich auch, obwohl er immer sehr persönlich blieb, immer wieder auch neu zu erfinden, also bei einem Film wie Die Vögel, sich technischen Herausforderungen zu stellen, die damals fast unmöglich waren zu bewältigen, das finde ich schon sehr imponierend.
Was müsste denn passieren, damit du selber nochmal vor die Kamera gelockt wirst, also auch als Filmschauspieler zu agieren?
Also das ist ein paar Mal habe ich gemacht. Ich glaube, da müsste einfach nur der Zufall müsste an die Tür klopfen.
Ja.
Und ich glaube, es ist bei allen Sachen wichtig. Also egal, was du machst, auch beim Theater oder bei Hörbüchern oder Hörspielen, es ist ja immer wichtig, ob jemand auch eine Fantasie zu dir hat. Und wenn ich das Gefühl habe, ich komme in eine Schublade, dann ist das schon mal nur der halbe Spaß.
Also Detektiv oder Polizeiermittler, wie auch immer, sind dir wahrscheinlich schon 100-fach angeboten worden und dann sagst du, nö, ich würde gerne mal den Gärtner machen.
Ja, na, ich könnte mir vorstellen, Kommissar zu spielen. Aber nicht unbedingt, also ich habe gerade so alte Folgen gesehen von Der Kommissar, erinnerst du dich an die Serie?
Ja, klar.
Und ich finde, die sind so genial gespielt und auch genial gefilmt, weil das ist ja fast wie so ein Kammerspiel die ganze Zeit. Zu sowas hätte ich Lust. Aber noch habe ich das Angebot nicht.
Axel Milberg hat gerade sein Ende gespielt im Tatort in Kiel. Also möglicherweise, ich weiß, es gibt schon eine Nachfolgerin, aber vielleicht wäre ja mal so ein Tatortkommissar, wäre vielleicht ja nochmal was.
Ja, Sie müssten dann einen Tatortkommissar im Kopf haben, der nicht Auto fahren kann.
Genau, und die ganzen Morde müssen an der Alster passieren, weil du bist ja gewohnt, im Grunde ja nur ein paar hundert Meter zur Arbeit zu gehen.
Genau, so ist es. Das wollen wir auch nicht ändern.
Ja. Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes und jetzt kommst du. Der Stadtteil Altona verdankt seinen Namen angeblich einer Kneipe von zweifelhaftem Ruf, die der Fischer Joachim von Lohe nahe der Hamburger Stadtgrenze errichtete. Um das Gasthaus siedelten sich Handwerker sowie Fischer an und dem Hamburger Rat lag die Ansiedlung Altona, also Altona, an der Stadtgrenze. Für wie gesellig würdest du dich beschreiben?
absolut Tagesform. Ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der da sehr widersprüchlich ist. Ich bin, wenn ich mich aussetze, sozusagen der Gesellschaft von Menschen, das klingt jetzt furchtbar, dann bin ich sehr...
Hört sich fast misanthropisch an.
Ja, das stimmt. Dann bin ich sehr kontaktfreudig. Dann bin ich auch sehr kommunikativ. Aber ich brauche absolut meine Rückzugsmomente.
An welchen Orten würde das passieren? Auch in Hamburg oder eher in New York, wo du sagst, okay, keiner wird mich jemals...
Nee, das kann überall, das kann ich überall hinkriegen. Ich bin ein absolut passionierter Spaziergänger. Ich kann endlos, stundenlang einfach und am besten ohne Ziel einfach losgehen von mir zu Hause und dann lande ich irgendwo.
Ja. Die Hauptkirche St. Michaelis zu Hamburg gehört bis heute zu den imposantesten Gebäuden der Hansestadt und hat eine bewegende Geschichte. Zwischen 1647 und 1912 wurde sie dreimal erbaut und zweimal komplett zerstört. Was war deine bislang größte berufliche Herausforderung?
Ich wollte gerade sagen, meine größte berufliche Herausforderung, das war wahrscheinlich ein Theaterstück, da habe ich M gespielt, einen Mörder. M, eine Stadt sucht einen Mörder, ein berühmter Film. Und da gibt es eine Bühnenfassung und da habe ich den Mörder gespielt, der ständig nur Monologe hatte. Aber zu Michel fällt mir ein, ich habe da 2 Jahre lang einen Abend zusammen gemacht mit einer Kollegin, einen Abend über... Jetzt fällt mir der, nein, warte, Moment jetzt mal, Borchert, Wolfgang Borchert Texte und auch Texte über Hamburg. Und das haben wir im Glockenturm des Michels gemacht. Und insofern, der Michel hat eine ganz eigene, und dieser Glockenturm hat eine ganz eigene Atmosphäre. Das war sehr, sehr besonders.
Jetzt geht's auch hoch hinaus. Das Riesenrad auf dem Hamburger Dom wiegt 450 Tonnen, verfügt über 42 Gondeln und ist mit einer Höhe von 60 Metern das höchste transportable Riesenrad der Welt. Welches Hamburger Ereignis magst du besonders gerne? Also man findet dich ja wahrscheinlich eher nicht auf dem Hafengeburtstag mittendrin, oder?
Nee, das ist mir zu voll. Oh Mann, was mag ich? Vielleicht ist es dann doch der Dom tatsächlich. Weil, ja.
Und also, dann ab in die wilde Maus oder lieber Enten angeln ganz in Ruhe und auf dem Holzpferd im
Kreis
fahren?
Nee, das finde ich doof. Also ich mag nach wie vor das Kettenkarussell, ich mag auch die Achterbahn. Ich bin, also das glaubt man immer gar nicht, aber ich gehe gerne in diese Mörderdinger rein.
Ja.
Dann habe eher Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der mit mir da reingeht.
Och, da kann ich ein paar nennen. Ja? Also ja, okay. Unbedingt. Ich bin's nicht. Wie machst du Urlaub? Also, du hast ein halbes Dutzend Zweitwohnsitze, wie wir ja vorhin am Anfang rausgearbeitet haben. Reicht's dann trotzdem nochmal, um nach Malle zu fahren? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil, ich sag mal, Stadtreisen ist ja das eine. Gibt's auch so klassische Urlaubsziele mit Strand oder Berge oder wie auch immer?
Also, ich bin eher tatsächlich so ein Stadturlauber. Wobei ich es toll finde, zum Beispiel, wenn man in Hamburg wohnt, dass du relativ schnell ans Wasser kommst. Ich bin auch jemand, der das Wasser liebt. Und
du meinst das Wasser in Hamburg? Oder fährst du mit der Bahn dann an die Ostsee?
Ja, an die Ostsee oder auch an die Nordsee. Oder auch mal nach Dänemark. Das finde ich schon super. Es gibt so viele Sachen, die ich noch überhaupt nicht kennengelernt habe. Also in Italien kenne ich ein paar Ecken und denke jedes Mal, das ist ja unglaublich, dieses Land. Österreich kenne ich eigentlich nur Wien. Spanien habe ich mal so eine kleine Reise gemacht, fand ich auch großartig. Also es gibt ja in Europa so tolle Orte. Meine Schwester in Norwegen, sehr viel Natur, auch beeindruckend und auch toll, wäre mir aber fast ein bisschen zu viel. Dänemark hat eine gute Mischung. Nee, also ich bin da offen für jeden Urlaub. Ich nehme mir oft vor, so, ach, jetzt musst du mal so ein wirklich so was Ruhiges, einfach nur ein paar Bücher in den Koffer und du legst dich an den Strand oder was weiß ich, auf irgendwas. Ich halte das nicht lange aus.
Was Leute ja auch gerne machen, ist shoppen. Ah, und die Hamburger City mit der Mönckebergstraße, Prachtmeile, Einkaufsstraße. Ich ahne deine Antwort, aber wie sieht's denn aus mit Einkaufen? Oder bist du da auch ein klassischer Typ und sagst, schwarzer Anzug, weißes Hemd, noch 3-4 Pullis, reicht?
Also ich glaube, für mich wäre es eigentlich ideal, es käme ein Schneider und macht mir 10 Hemden, 10 Hosen, 10, was weiß ich, Jacken. Ich hasse Einkaufen. Also zumindest Einkaufen von Kleidung. Ich finde das sowas von unglaublich langweilig. Und dieses An- und Ausziehen und dann passen mir sowieso nie Sachen, weil ich bin zu klein oder zu dünn oder zu dick oder zu krumm. Ich habe keine von der Stange Figur. Also muss ich immer sowieso überlegen, oh, muss ich das Hemd kürzen, muss ich die Hose kürzen. es ist langweilig. Also ich gehe gern in Antiquariate, also ich bin dann eher so, oder Filmplakate, sowas, ja, aber Kleidung. Und ich finde, ehrlich gesagt, das hat sich auch in Hamburg leider ein bisschen verändert. Da muss man wirklich gucken, wo macht es Spaß zu bummeln. Mhm. Diese Ketten sind einfach nicht besonders interessant. Das ist das Tolle an Paris. Paris hat zum Beispiel so unglaublich viele kleine Geschäfte.
Mhm. Und wie ist das so mit den Dingen des täglichen Bedarfs? Gehst du auf den Markt oder irgendwo in den Discounter? Oder
ich gehe bei mir um die Ecke, in Edeka quasi.
Mhm. Und dein Hauptversorger ist dann das Funkeck oder
nee, ich kochst koche. Du auch gerne? Ich koche, ja.
Was ist es denn dann?
Was ich koche?
Ja.
Unterschiedlich. Also gestern habe ich Gnocchi gemacht mit Maisgrieß und mit Käse überbacken. Aber ich bin ein guter Improvisator. Ich gucke eigentlich, was im Kühlschrank ist und mache daraus irgendwas.
Aber da muss ja auch erstmal was rein. Ne?
Ja, aber ich gehe über den Markt. Also heute bin ich über den Markt gegangen und da habe ich dann einfach geguckt, was sieht gut aus.
Ja.
Morgens das Wichtigste für mich ist mein Tee.
Ah, okay.
Das ist also das Erste, was ich mache.
Sonst hast du schlechte Laune? Bist du Morgenmuffel?
Ich brauche ein bisschen, um in die Gänge zu kommen, und ich brauche morgens mein Ritual. Also Tee kochen, nochmal mich ins Bett legen und lesen, eine Stunde.
Eine Stunde lesen?
Ja.
Und das sind dann Tageszeitungen oder Tagesmedien? Nee. Oder?
Nein. Das sind irgendwelche Bücher, Klassiker. Die ich habe.
Okay.
Ja, es ist immer nur Heinrich von Kleist. Ja. Nein. Es ist einfach Bücher, die bei mir rumstehen, die ich irgendwann mal gekauft habe.
Okay.
Oder geschenkt bekommen habe.
Gibt es denn noch Träume, die du dir gerne erfüllen möchtest? Ich meine, die Halbzeit ist so halbwegs rum. Da macht man sich ja schon mal Gedanken irgendwie. Was? Du hast ein Wahnsinn, also von außen betrachtet ein wahnsinnig erfülltes Leben. Du lebst ohne finanzielle Sorgen, scheinst gesundheitlich vital zu sein, gehst ordentlich spazieren, wie auch immer. Ist das etwas? Und ich sag mal, du viermal im Jahr sind die drei Fragezeichen. Du hast deine Theaterauftritte. Es wirkt alles so sehr geordnet. Ist da noch Platz für eine total verrückte Idee?
Ja, also das könnte ich jetzt gar nicht so genau formulieren. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, du hast komplett recht. Ich glaube, wenn man von außen auf mein Leben schaut, dann denken viele, ach, das ist ja sozusagen so eine stetige Linie irgendwie. Das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Ich empfinde mich als eher komplett chaotisch. Ich habe das Gefühl, dass alles so passiert ist und dass ich eher hinterherhinke mit dem Verarbeiten von Dingen und dass ich absolut immer wieder von Null anfange. Was meine Theaterabende angeht, auf jeden Fall. Und das ist immer wieder eine Herausforderung. Und ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich sozusagen immer weiter irgendwie auch mal eine Inspiration bekomme. Und ich habe zum Beispiel jetzt mit ein Jazz-Trio ist an mich herangetreten und hat gesagt, sie würden gerne was mit mir machen, und das finde ich spannend. Ich bin eher nicht so sehr interessiert an so Riesensachen. Ich glaube, dass mehr interessante Dinge passieren in kleinem Rahmen, wenn man intim miteinander erstmal arbeitet. Und dann kann das ja größer werden, wenn man Glück hat, wird es erfolgreich. Aber das sollte überhaupt nicht irgendwie das ist nicht dringend zwingend notwendig, auch aus meiner Erfahrung, dass die Sachen, die gut sind, immer unbedingt auch die erfolgreichsten sind. Das ist einfach nicht so. Das habe ich auch bei anderen Leuten oft beobachtet und dachte, wieso hat das jetzt nicht eigentlich den Mega-Erfolg? Das ist ganz großartig. Insofern hoffe ich, dass ich offen bleibe für alle möglichen.
Aber könntest du einen eigenen Traum formulieren, wo du sagst, da gehe ich jetzt mal stringent hinterher, so
weißt
wie
du, was
du Norwegisch gelernt hast oder so?
Wenn ich einen Wunsch hätte, dann wäre das für mich, anzukommen. Oh Gott, das klingt kitschig. Nein, aber es ist so. Ich bin ein extrem ruheloser Mensch und rastlos. Das spiegelt sich vielleicht auch an meinen verschiedenen Wohnorten. Und manchmal und immer häufiger, je älter ich werde, habe ich das Bedürfnis, eine Heimat zu finden. Und die habe ich nicht. Ich fühle mich nicht sehr heimatverbunden.
Nicht mal mit Hamburg?
Naja, Hamburg schon. Also das prägt mich oder hat mich geprägt. Aber trotzdem nicht so, dass ich sage, hier möchte ich dann unbedingt begraben werden. Den Ort habe ich noch nicht gefunden. Das wird wahrscheinlich so sein, aber... Und das ist etwas, was ich mir wünsche. Das ist ja kein konkreter Wunsch. Es ist nicht so, ich wünsche mir, dass ich noch einmal mit einer Segeljacht um die Welt segle. Nee, sowas gibt es
nicht.
Also
du möchtest lieber den Ort deiner Beerdigung irgendwie mal rausfinden und würdest dann noch glücklicher leben.
Keine Ahnung, das wäre mal zu überprüfen, ob das dann wirklich so ist. Aber da denke ich manchmal, das ist ein...
Machst du dir dann noch weitergehende Gedanken drüber? Worüber? Also möchtest du verbrannt werden oder in Gänze beerdigt werden? Hast du ein Testament?
Ich habe so Vorsorgen.
Ja.
So
Patientenverfügung?
Ja, ich würde gerne tatsächlich ins Meer, also oder ins Wasser. Also wie nennt man das? Eine Seebestattung.
Aber du weißt noch nicht wo. Nordsee, Ostsee?
Nee, das ist, also eine Freundin von mir hat heimlich ihre Mutter, die in Hamburg gestorben ist, obwohl sie Münchnerin war, die hat sich ganz kurz vor ihrem Tod, hat die sich nach Hamburg, ist sie noch umgezogen und hat sich sehr gewünscht, in der Elbe bestattet zu werden. Das ist ja offiziell nicht erlaubt.
Das ist offiziell nicht erlaubt.
Aber trotzdem hat es funktioniert.
Möchtest du auch sowas Illegales haben? Ab in die Weser oder?
Nee, aber ich finde das toll, dieses Gefühl, was, dass du wirklich überall bist, weil die Wasser miteinander verbunden sind, dass du sagen kannst, wenn ich jetzt an der Seine spazieren gehe, ist da ein Teil von Jens oder wem auch immer. Ich finde, das ist ein schönes... Und ich bin sehr liquide.
Wenn du dich jetzt noch nicht geeinigt hast, dann wäre es doch eigentlich ein Gedanke, sowohl im East River als auch in der Seine, als auch in der Elbe dann zu landen. Ja. Das wäre eine schöne Aufgabe für Freundinnen, Nachkommen, wie auch immer, diese Aufgabe zu übernehmen, oder?
Ja, das wäre nett. Die Frage ist, ob es einem wirklich, also da müsste man jetzt die Frage klären, ob wir an die Wiedergeburt glauben oder an ob die Seele weiterlebt, ob das überhaupt noch eine Rolle spielt oder nicht. Aber wenn ich würde das auf jeden Fall in mein Testament schreiben, ich möchte eine Seebestattung.
Mutmaßlich, wenn wir über den eigenen Tod schon sprechen, dann müssen wir auch mal eine sehr ängstliche Frage aus Sicht der Fans der drei Fragezeichen natürlich stellen. Also mutmaßlich wäre es ja in dem Moment zu Ende, wo einer von euch dreien keine Lust mehr hat oder eben nicht mehr da ist.
Ja.
Habt ihr so ein Ende definiert? Seid ihr euch einig darüber, wenn einer von uns dreien keinen Bock mehr hat, sind wir raus?
Nein.
Seid ihr so eine Interessengemeinschaft oder habt ihr irgendwie ein Ende definiert, dass ihr sagt, so mit 70 machen wir jetzt auf jeden Fall Schluss?
Nee, sowas gibt es nicht, so eine Definition. Und ich glaube, das lassen wir auf uns zukommen.
Ja.
Ja.
Okay, also das ist immer, Heike Dine Körting ruft an, ihr kommt, geht dahin und da wird auch nicht drüber gesprochen, Leute, wollen wir mal wieder auf Tour gehen oder es gibt eigentlich keinerlei so Gespräche über die Zukunft.
Nee, nein, aber ich glaube, weil eben, wie gesagt, das Jahr nicht nur aus den vier Aufnahmetagen für die drei Fragezeichen besteht, sondern wir noch andere Leben nebenbei leben und ich denke, in dem Moment, wo so ein Thema aufploppt, wird es natürlich angesprochen.
Eine Sache, die für Leute, wenn die außen jetzt uns zugehört haben, wahrscheinlich völlig unverständlich ist. Und ich weiß, dass es bei mir auch viele Leute gedacht haben, als ich es gemacht habe, war, dass du auch schon Bungee-Jumping gemacht hast.
Hast du es auch gemacht?
Ja, aber nicht vom Fernsehturm hier in Hamburg. Ich habe es damals noch in Hannover gemacht. Mhm. Bei mir war ein bisschen das Problem, dass drei Tage bevor ich es gemacht habe, ich habe es auch angekündigt in der Zeitung, weil ich das quasi unter journalistischen Reportage-Ideen gemacht habe, dass drei Tage vorher jemand zu Tode kam. In Dortmund ist jemand auf den Boden aufgeditscht.
Oh, wie schrecklich.
Und was ist los mit dir? Wieso machst du das? Haben mich Leute gefragt.
Ja.
Ich gebe die Frage weiter.
Ja, das war genau die Frage, die ich auch gestellt bekam. Aber ich habe eine Wette verloren.
Ja. Ey, für eine Wette?
Ja.
Lustig.
War auch nicht schön. Also es war nicht schön, als ich dann da oben stand und dachte, also sowas Albernes. Also dann verlierst du die Wette halt und machst es trotzdem nicht. Aber nee, ich war zu stolz und ich habe es dann gemacht.
Mhm. Und? Hat das was mit dir gemacht? Bist du seitdem viel mutiger geworden?
Nee, ich fand das nicht richtig angenehm.
Nein?
Nee,
fand's super.
Ja?
Ja.
Nee, ich fand's.
Also ich fand's ein unbeschreibliches Gefühl in dem Moment, wo dieser Freiflug ist.
Ah, ja, gut, das hat was, ja, das stimmt, aber ich fand dieses Gefühl sozusagen dran, also irgendwie hatte ich das Gefühl, das tut dem Rücken nicht gut. Also irgendwie
fand ich. Du hast in dem Moment an deinen Rücken gedacht.
Ja, als wenn du.
Mir wurde damals gesagt, man muss darauf achten, dass dieses Gummi sich nicht um den Hals legt. Deswegen muss man ja die Arme hoch machen und hinter den Kopf verschränken.
Ja.
Da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Wahrscheinlich kann ich es auch noch in 30 Jahren erklären, wie man das machen muss.
Ja, ja.
Viele andere Dinge habe ich vergessen.
Ja. Nee, ich fand das also, ich habe auch später getaucht. Auch irgendwie so aus einer halben Überzeugung fand ich eigentlich auch nicht so richtig gut, weil, obwohl ich diesen Tauchschein mit Auszeichnung bekommen habe, das fand ich interessant, weil ich hatte das Gefühl, ich dringe in eine Welt ein, in der ich nichts zu suchen habe. Und der Tauchlehrer hat gesagt, ich wäre der Einzige in diesem Kurs gewesen, der sich so verhalten hat. Und es ist auch so. Ich bin kein Fisch. Mhm. Und eigentlich habe ich da nichts zu suchen. Aber ich bin trotzdem, was heißt stolz, aber ich fand es dann trotzdem gut, dass ich das gemacht habe.
Lieber Jens, ich muss dir sagen, wir sind jetzt ganz tief in dein Leben eingetaucht. Jetzt bewegen wir uns wieder nach oben sozusagen, ja, um gleich Sauerstoff zu holen. Es stehen jetzt schon die letzten beiden Fragen an, die ich jedem stelle. Und auch von dir möchte ich wissen, wo siehst du dich in 5 Jahren?
An einem schönen Ort. Muss ich das definieren? Also muss ich genau sagen, wo?
Ja.
Verstehe. Ja, du willst das genau.
Also du hast es jetzt quasi angeboten.
Ja. Also ich würde mir wünschen, in 5 Jahren stehe ich tatsächlich auf der Bühne und mache einen meiner schönen Abende.
Mhm. Und wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Na, da, wo es jetzt auch ist. Und ich hoffe, mit einem besseren, mit weniger Baustellen. Und was ich auch nicht so richtig optimal finde, sind die Busse in Hamburg. Ich finde, die könnten...
Was stört dich denn jetzt an den Bussen?
Na, dass du so klettern musst. Ich finde, das ist auch für ältere Herrschaften. Weißt du, dieses... Ich verstehe nicht, warum die Busse überhaupt so gebaut sind. Du musst ja, um auf deinen Sitz zu kommen, musst du mehrere Stufen hochsteigen. Ich verstehe nicht, warum das nicht anders geht.
Mhm. Ich glaube, das liegt vor allen Dingen an den Radkästen, ne?
Genau, aber dann müsste man den Einstieg anders machen, dass du ebenerdig schon bist. Es ist ein extrem langweiliges Thema. Aber
nee, ich finde es total spannend, aber wir werden es beide nicht lösen, weil ich habe weder handwerkliche noch Ingenieursfähigkeiten.
Ich auch nicht.
Aber das ist eine schöne Aufgabe, die wir unseren Hörerinnen und Hörern jetzt geben.
Ja.
Lieber Jens, wirklich, es war eine fantastische Stunde, die so schnell rumgegangen ist wie selten zuvor, mit ganz vielen schönen Aussagen, mit möglichst wenig Fragezeichen, die wir offen gelassen haben.
Okay.
Ich danke recht herzlich und sage Ahoi.
Ja, Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.